SWR 2 Forum.
Empfindsamer Rebell, der neue Blick auf Beethoven. Unser Thema heute dazu sagt herzlich willkommen Gregor Papsch. Er war ein Provokateur und Verweigerer. Sein Leben gleicht mancher Rockstar-Existenz heutiger Tage, schreibt die Biografin Christine Eichel über Ludwig van Beethoven. Sie haben richtig gehört, die Rede ist von dem deutschen Überkomponisten schlechthin, den man verehren, aber doch bestimmt nicht lieben kann. Mit Beethoven verbinden wir das Genialische, aber irgendwie auch das Unnahbare. In diesem Jahr wäre er 250 Jahre alt geworden. Ein großes Fest war geplant. Die Corona-Pandemie hat es verhindert. Haben wir Beethoven trotzdem neu entdecken können, wie das Motto des Gedenkjahrs verspricht? Vielleicht sogar ganz ohne Sockel und Pathos. Geht das überhaupt? Darüber sprechen wir. Ich begrüße Dr. Christine Eichel, Beethoven-Biografin. Der empfindsame Titan heißt ihr Buch zum Thema. Der Pianist Matthias Kirschenreit ist bei uns, Professor an der Musikhochschule Rostock. Im Jubiläumsjahr hat er weitgehend unbekannte Werke Beethovens eingespielt, dass es die noch gibt. Wir sind gespannt. Und mit in der Runde ist der Dirigent Dirk Kaftan, Generalmusikdirektor der Stadt Bonn und des dort ansässigen Beethoven-Orchesters. Herr Kaftan, der Name Ihres Orchesters verpflichtet. Nicht nur beim Beethoven-Fest in Bonn waren Sie gesetzt, dann im März kam Corona. Das Festival ist weitgehend aufs nächste Jahr verschoben. In 2, 3 Sätzen, wie haben Sie das Jahr erlebt?
Ja, also ich glaube, wie fast jeder Mensch im Land, als eine komplette Überforderung, auch an ein paar Stellen eine große Katastrophe, als richtigen Zusammenbruch und dann eben als ein ständiges Neudenken, Neuplanen, Wiederaufstehen, ein Stop and Go. Also es war alles anders als geplant und wir sind ja auch noch mittendrin.
Gleich mal ganz grundsätzlich gefragt, Beethoven feiern, ohne das große Tamtam, geht das überhaupt?
Naja, natürlich nicht, aber wenn das Jahr was gezeigt hat, dann vielleicht, dass Beethoven uns nicht braucht, aber wir Beethoven, vielleicht ist das auch das Fazit, dass möglicherweise der Stellenwert der Kultur gestärkt aus dieser Krise hervorgeht, das wünsche ich mir jedenfalls. Ihn ohne das große Tamtam zu feiern, wird ihm vielleicht möglicherweise mehr gerecht, als da jetzt die Teppiche auszurollen und zu versuchen, unsere bescheidene Sicht auf die Dinge darzulegen. Also ich glaube, der steht da drüber und der wird das überleben. Er hat doch viele andere Krisen überlebt und wir merken, wie sehr wir ihn eigentlich brauchen.
Frau Eichel, Ihr Beitrag zum Beethoven-Jahr war fertig, bevor es losging. Ihr Buch ist Ende 2019 erschienen, Der empfindsame Titan. Und ja, da begegnet man einem ganz anderen Beethoven, als man ihn so gemeinhin kennt. Einem Mann der Widersprüche, einem Einzelgänger, einem Verweigerer. Schon mal ganz kurz angerissen. Wie haben Sie Beethoven neu kennengelernt?
Ich habe ihn zum einen über die Musik neu kennengelernt. Ich habe mich am Klavier noch mal ganz anders und ganz neu mit seinen Sonaten vor allem auseinandergesetzt, auch mit seinen Bagatellen. Und ich habe auch das Corona-Jahr, so muss man es ja schon bezeichnen, auch genutzt, um nochmal in die Musik nochmal ganz anders einzusteigen. Ich habe selbstverständlich schmerzlich vermisst die Konzerte. Ich habe auch die vielen Lesungen, die ausgefallen sind, bedauert. Denn diejenigen, die stattgefunden haben, haben mir gezeigt, es gibt eine ganz große Neugier auf Beethoven, vor allem mit einem anderen Blick. Und ich zeige ihn ja als Enfant terrible, auch als Revolutionär, als eine Figur des Epochenbruchs. Und das interessiert die Leute sehr.
2020 war kein rauschendes Fest, sondern ein leises Jubiläum, erzwungenermaßen, ohne Festreden, ohne Pathos. Was hätte Beethoven dazu gesagt, Frau Eichel?
Ich glaube, dass es ihm schon ganz recht gewesen wäre, doch mit etwas mehr Pomp gefeiert zu werden. Er hat ja lebenslang darunter gelitten, nicht recht anerkannt zu sein. Er hat sich da immer mehr gewünscht, denn er hielt sich ja fast für eine Erlöserfigur. Er hatte eine große Ambition. Er hatte erstmals den Anspruch, Ideenkunstwerke zu erschaffen. Und der große Erfolg, also das wirklich gefeiert werden, ist ihm nicht sehr oft beschieden gewesen. Insofern hätte es ihm, glaube ich, doch ganz gut gefallen, mit Reden und großen Veranstaltungen gewürdigt zu werden.
Herr Kirschenreit, der Pianist Igor Levit hat zum Jubiläum alle Beethoven-Klaviersonaten neu eingespielt, die 32 großen Bekannten. Sie haben etwas ganz anderes gemacht. Sie haben den seltenen, den unbekannten Beethoven gesucht. Sie haben ihn gefunden und auf CD aufgenommen. Beethoven Unknown. Erzählen Sie mal.
Ja, das hat mich wirklich gereizt. Gibt es von diesem allseits bekannten Großmeister noch irgendwas zu entdecken? Weiße Felder, unbekannte Länder. Ich hatte mich natürlich auch damit beschäftigt, auch die 32 Sonaten einzuspielen, auch die 5 Klavierkonzerte. Da gab es ein Angebot von meinem Plattenlabel. Aber ehrlich gesagt, was ich dann viel spannender fand, eben doch besagte neue weiße Felder zu erkunden und bin da fündig geworden. Habe also in allem, was verlegt ist bei Henle, beim Wiener Urtext Verlag, habe auch mit einem Lektor vom Henle Verlag einen intensiven Kontakt gesucht und aufgenommen, ob es da noch auf irgendwelchen Dachböden Unveröffentlichtes gibt. Leider wurde diese Frage verneint, das ist alles verlegt, aber abseits der Pathetik und der Mondscheinsonate gibt es einfach wahnsinnig tolle Sachen zu entdecken. Und ich habe nicht nur neue Werke für mich neu erschlossen, sondern auch einen ganz anderen Charakterzug Beethovens. Abseits vom Titanischen, abseits vom Heroischen, abseits vom Kämpfer, sondern ein durch und durch, wie soll ich sagen, menschlicher, heiterer Komponist, voller Grazie, voller Humor. Und das war eine Riesenfreude für mich, auch eine Befreiung gewissermaßen in meinem Beethoven-Bild, was schon auch viele Jahre vielleicht darunter litt. Vor allem als ich, das kann ich ganz ehrlich sagen, als ich die Mozart-Konzerte alle einspielte, hatte ich offen gestanden nicht so wahnsinnig viel Lust auf Beethoven, weil mir die Themen manchmal so ein bisschen sehr platt vorkamen und immer dieser ständige Ansatz, die Welt zu retten und die Welt zu verbessern, mir fast so ein bisschen zu viel war.
Von dieser CD gibt's jetzt einen kurzen Eindruck. 2 Minuten Beethoven. Wie man ihn vielleicht nicht unbedingt kennt, Matthias Kirschenreit entdeckt neue Charakterzüge. Matthias Kirschenreit am Klavier mit einem kurzen Stück Lustig, traurig von der CD Beethoven Unknown. Heute einer der Gäste im Forum. Herr Kirschenreit, Musik so schlicht wie schön.
Kann man so sagen. Eine Momentaufnahme. Ich gehe mal davon aus, dass Beethoven, dieser Ringende, dieser Suchende, wenn man sich seine Manuskripte anschaut, stößt man aller Orten auf Verbesserung, dass er Dinge durchgekritzelt hat und wieder neu angedacht. Ich denke mal bei diesem kleinen Aphorismus lustig und traurig, ich meine, einfacher, naiver kann es eigentlich gar nicht sein. Das ist so eine Momentaufnahme, das ist ihm wahrscheinlich einfach so aus der Feder geflossen und gut ist. Mhm. Und vielleicht hat er das einem Gast mit auf den Weg gegeben nach einem Besuch oder einer Verehrerin zugedacht, ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Frau Eichel, ja, wie denken die anderen? Beethoven, dachten wir doch immer, ist jetzt nicht gerade der Komponist der Leichtigkeit oder Herzenswärme verströmt. Er ist kein Mozart, kein Haydn, auch kein Mendelssohn. Täuschen wir uns da?
Ich glaube, dieses Stück, das wir gerade gehört haben, was ich uns wunderbar auch gespielt fand, zeigt Facetten von Beethoven, die eben auch sehr wichtig sind. Auch etwas Demütiges, Verzagtes, auch etwas Solipsistisches. Das ist ja so eine selbstversunkene Musik mit galanten Anklängen, aber auch ein Selbstgespräch. Und ich glaube, wir lernen ihn da eben auch als jemanden kennen, der sehr auf sich selbst bezogen war. Und es ist völlig richtig, seine Partituren zeigen oft eine geradezu manische Verbesserungswut. Ein Kritiker sprach mal davon, dass er beim Anblick dieser Autographen an blutige Operationssäle denkt.
Das sind richtig Kritzeleien, nennen wir es ruhig beim Namen.
Ja,
oder?
Bei Beethoven, also fast selbstzerstörerisch, immer wieder verbesserte. Er hat ja auch viele seiner Kompositionen jahrelang oft liegen gelassen, ist immer wieder rangegangen. Das heißt, er hatte ein hohes Ideal, aber dieses Lust traurig ist auch ein Beleg dafür, dass er manchmal die kleine schlichte Form gesucht hat und noch ein bisschen Rokoko auch hindurchhüpft.
Herr Kaftan, wie geht es da Ihnen bei Beethoven Neues zu entdecken? Also abseits der Werke, die normalerweise ja im Fokus stehen, also vor allem auch den Sinfonien, geht das noch?
Ja, das geht natürlich. Also das ist ja sowieso unsere Aufgabe, wenn wir Musik authentisch interpretieren und uns ernsthaft damit auseinandersetzen, heißt das, wir müssen sie neu entdecken, erstmal für uns neu entdecken. Und was gerade auch gesagt wurde, zeigt ja auch, dass es bei Beethoven so ist, dass jedes Klischee, was man ausspricht, immer gleich wieder so ein kleines Ja-Aber hinten nachzieht. Ja, er war der Titan und der heroische Komponist, ja, vielleicht. Und dann kommt gleich Ja-Aber. Er ist einerseits jemand, der die Welt umarmt, andererseits jemand, der vielleicht wie kein anderer das Thema Individualismus und auch Innerlichkeit und absolut, Einsamkeit in seiner Musik zeigt und auch die Zartheit, die wir da eben auch so wunderschön gespielt gehört haben, die gilt es auch immer wieder neu zu entdecken, um gerade ja an den äußeren Hüllen zu kratzen. Das ist ja das Problem von jemandem, der auch mit starken Schlagworten selber gearbeitet hat, auch dieses Ding, die Welt verändern. Es ist eben aber nicht nur plakativ und es ist eben wirklich eine Reise nach innen und ein innerer Spiegel, den wir erstmal auch als Musiker immer wieder selber, in den wir schauen müssen, egal ob uns das gefällt oder nicht, was wir sehen.
Ich würde da gern anknüpfen. Ich glaube, Sie haben was sehr Wichtiges gesagt, die Entdeckung des Individualismus. Das war ja schon eine Idee der Aufklärung und kam dann mit der Französischen Revolution und allem danach nochmal sehr stark zum Ausdruck. Also nicht nur der Citoyen, sondern auch das verlorene Subjekt, das Geworfene, wie Heidegger das später gesagt hat. Und Beethoven war ja auch sozial nicht wirklich mehr verortet. Man darf ja nicht vergessen, seine älteren Komponistenkollegen, auch zum Beispiel Haydn, die waren ja noch Dienstleister. Die waren in einem festen Korsett. Haydn rangierte in der Hierarchie des Hofes beim Fürsten Esterhazy auf der Hierarchieebene eines Küchenchefs, war aber dadurch auch fest eingebunden. Beethoven ist ja der Erste, der eine frei flottierende Existenz versucht hat, sich aber auch gesellschaftlich in einem Niemandsland befand. Denn er fühlte sich eigentlich auf Augenhöhe oder sogar über seinen adligen Mäzen, wurde natürlich gleichwohl immer noch wie ein Domestik behandelt. Und das hat ihm sehr viel Kraft gekostet, sich quasi als Individuum erstmals als Künstler auch neu behaupten zu müssen.
Er war ja im Grunde genommen sowas wie ein Solo-Selbstständiger, würde man heute sagen. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie er dieses Jahr erlebt hätte, oder?
Ja, er hätte vermutlich ganz unbeirrt weiter komponiert, aber die Aufführungsmöglichkeiten waren für ihn natürlich finanziell sehr wichtig, auch Auftragskompositionen zu erhalten. Ich denke aber, das Finanzielle, das ihn ja lebenslang gebeutelt hat, obwohl er als relativ wohlhabender Mann dann starb, hat schon auch eine große Rolle gespielt. Ich denke, dass da aber auch wieder so das Ja-Aber kommt. Also er hat sich als unabhängiger Komponist positioniert, aber hat natürlich auch, wenn es am Geld haperte, immer auch mal Auftragskompositionen angenommen, wie Wellingtons Sieg, also so eine säbelrasselnde Geschichte, wenn es doch ein bisschen kniff.
Herr Papst, darf ich ganz kurz noch was anmerken, weil Sie hatten vorhin so quasi im Nebensatz etwas gesagt, was mich nicht locker lässt, und zwar der Komponist, wie hatten Sie es gesagt, ohne Herzenswärme? Also sozusagen, dass wir ihn als den kühlen Titan nur da sehen. Also ich denke mal, das ist auch vielleicht ein Ergebnis meiner Beschäftigung mit diesen Kleinigkeiten, ja mit diesen unbekannten Kompositionen, dass seine Werke und im Prinzip seine ganze Intention ja sowas von voller Liebe sind. Und ich sage auch immer gerne, natürlich das schönste Motto, was ein Komponist einem Werk voranstellen kann, ist eben, dass doch für die Missa Solemnis von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Dass er wirklich für die Menschen geschrieben hat und die Menschen erreichen wollte. Und ich glaube, wenn man ihm eins nicht absprechen kann, dann ist das Mangel der Herzenswärme.
Da hat natürlich jeder auch so sein eigenes Beethoven-Bild und ist vielleicht mit einem entsprechenden, mit Assoziationen groß geworden. Bei mir war das schon ein Stück weit so, man kann Beethoven eigentlich nicht lieben, man kann ihn nur verehren. Ich glaube, das gehört ja auch zu diesem Mythos Beethoven, von dem immer die Rede ist. Und ich behaupte mal, das ist auch heute noch so das Beethoven-Bild, das viele haben, oder Herr Kaftan?
Ja, ich finde schon, dass der Mythos Beethoven auch zumindest mal in der Musikwelt doch vom Sockel geholt wurde, eigentlich schon mit dem letzten Beethoven-Jubiläum Anfang der 70er Jahre. Das Bild, was man selber von Beethoven hat, ist eben ein widerspenstigeres als zum Beispiel von einem Komponisten wie Mozart, weil er sich auch so sträubt gegen Schubladen. Und das ist aber gerade das Spannende und auch das Moderne, finde ich, dass es um die Ideenwelt dieser Persönlichkeit geht, die man eben nicht einfach so in ein Bild gießen kann.
Frau Eichel, Sie beschreiben es in Ihrem Buch, Beethoven hat im Grunde genommen fast jedes Werk für die Ewigkeit komponiert, für die Nachwelt. Er sucht Grenzen, er sprengt Konventionen. Ich will jetzt nicht diese Frage stellen, war er der Größte von allen? Aber wie epochal im wahrsten Sinn des Wortes war er? Der größte Tabubrecher der Musikgeschichte?
Naja, Diderot hat mal gesagt, der große Künstler und der große Verbrecher, die haben etwas gemeinsam, sie brechen Regeln. Und das war bei Beethoven natürlich kein Mutwille, sondern es war auch ein Epochenbruch, der sich ereignete, weil die Musik im Grunde der Indienstnahme als Herrscherlob und Gotteslob entlief durch Beethoven. Musik wurde auch emotionaler Selbstausdruck. Er hat da sehr viel aus seiner Improvisationskunst geschöpft und auch die Musikrezeption veränderte sich. Es war ja die Entstehung der bürgerlichen Musikkultur Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und die Menschen haben Musik viel intimer, persönlicher aufgefasst. Und Beethoven war quasi komplementär dazu. Das passte sehr, sehr gut, dass er unter anderem durch seine sehr emotionalen Improvisationen mit Kontrasten, mit Brüchen, mit im Grunde verschiedenen Gemütszuständen, in die er seine Zuschauer versetzte, genau diesen Nerv traf. Also in Musik nicht mehr etwas zu sehen als ein Divertissement, akustische Möblierung des Raums, sondern wirklich etwas, was die Menschen erreichte. Und diese emotionale Dimension verhindert eigentlich auch, dass sich das erschöpft, quasi im Gestus des Titanischen oder des Heroischen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Beethoven-Mythos, wie er dann auch, das stimmt, ab den 70er Jahren dekonstruiert wurde, wesentlich eine politische Färbung hatte. Das begann bereits im 19. Jahrhundert mit der Einbindung Beethovens in den nationalen Diskurs, setzte sich im Dritten Reich dann unheilvoll fort, weil man in Beethoven vor allem denjenigen gesehen hat, der Mannesmut, Heldenmut und Wehrertüchtigung an die Menschen bringen sollte. Also Elly Nye hat sich da besonders hervorgetan. Sie sagt, ein Beethoven zögert nicht. Er kann den Soldaten im Augenblick des Kampfes die richtige Einstellung vermitteln. Das alles ist Gott sei Dank vergangen. Und jetzt können wir eben auch diese verschiedenen Dimensionen seiner Persönlichkeit wie seiner Musik auf eine ganz andere Weise entdecken. Also man muss sich vorstellen, dass noch in den 40er Jahren ein amerikanischer Musikkritiker sagte, Beethoven sei der Vater aller Größenwahnsinnigen. Von solchen Diffamierungen können wir jetzt abrücken und wir können es in der Differenziertheit sehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auf seine Zeitgenossen natürlich diese Dekonstruktion der Regeln geradezu aufrüttelnd wirkte. Also ein berühmtes Goethe-Wort ist, als Mendelssohn ihm eine Klavierfassung der 5. Symphonie vorspielte, man möchte sich fürchten, das Haus stürzte ein. Und das ist natürlich genau das, was die Zeitgenossen empfunden haben.
Herr Kirchenreit, was ist, Stichwort Differenziertheit, was ist für den Pianisten die größte Herausforderung bei Beethoven?
Ich denke, Beethoven im Vergleich gerade zu Haydn und zu Mozart wird doch mit etwas kräftigerem Pinsel aufgetragen. Und Beethoven, das heißt jetzt nicht, dass wir ihn lautstark und grob und ich benutze wieder dieses Wort titanisch spielen sollten. Ich glaube, im Zeitalter auch der sogenannten Klangrede, der historischen Aufführungspraxis oder zumindest der historischen Informiertheit, bekommt seine Musik etwas viel Sprechenderes und dadurch auch für mich jedenfalls viel Menschlicheres. Und was diesem Genius an formalen, strukturellen Besonderheiten eingefallen ist, das sucht ja seinesgleichen. Ich meine, wir Pianisten sind gesegnet mit diesen 32 phänomenalen Sonaten. Keine gleich der anderen. Wir können mal die Sätze, die Anzahl der Sätze zusammenzählen. Wenn es jetzt im Schnitt, sagen wir mal, eine Sonate aus drei Sätzen besteht, dann sind das 32 mal drei sind, glaube ich, 96. Und kein Satz gleicht dem anderen. Er zitiert sich nirgendwo und versucht auch das Thema Sonate immer wieder neu zu erfinden. Mhm. Das ist spektakulär. Also man kommt aus dem Staunen nicht raus.
Was sagt der Dirigent?
Ja, also das Staunen, das kann der 1:1 teilen. Wenn es um die große Herausforderung geht, dann hat das jetzt mal ganz abgesehen von allem Technischen und dass man sich mit der Aufführungspraxis auseinandersetzt, es hat tatsächlich was damit zu tun, was Frau Eichel anfangs gesagt hat, die Ideen, die hinter der Musik stehen, zu verstehen, zu ergründen, mit einer musikalischen Aussage zu verbinden oder diese dann wieder zu verwerfen. Also im Grunde so ein Prozess nachzuvollziehen, den er selber getan hat, immer wieder die Dinge zu zerknüllen und zu formen. Und ich habe schon das Bedürfnis zu wissen, warum ich etwas mit einer bestimmten Phrase sage und gerne auch zu ergründen, ist das jetzt tatsächlich ein ganz direkter Appell, der dahinter steht, oder ist es eine Musik, die quasi sich auch löst, die transzendiert, die auch den direkten irdischen, menschlichen Bezug verlässt. All das finden wir ja auch. Und da für sich selber als Künstler eine Art von Weg zu finden in diese Deutung, das finde ich, vielleicht weil er der Erste war, der diese Ideenkunstwerke geschaffen hat, finde ich die größte Herausforderung.
Frau Eichel, ich lerne aus Ihrem Buch all das, was wir vielleicht früher mit Beethoven verbunden haben, dieser grimmige Revolutionär, der heroische Freiheitskämpfer. Das ist er nicht oder nur zum Teil. Beethoven viel eher ein Verweigerer, ein Antiheld. Ja, ich habe es eingangs zitiert, sein Leben gleicht mancher Rockstar-Existenz heutiger Tage. Was war Beethoven für ein Mensch?
Beethoven war ein Choleriker, ein unausgeglichener Mensch. Wir könnten heute von einer Bipolarität sprechen. In einem Brief sagt er einmal sinngemäß, ich komme gerade von einem Bacchanal zurück und je fröhlicher ich gefeiert habe, desto tiefer stürzt es mich am nächsten Tag in Melancholie. Also er war persönlich in seinem Charakter sehr unausgeglichen. Es hatte unter anderem mit seiner sehr trüben Kindheit zu tun, mit dem gewalttätigen Vater, der emotional vernachlässigende Mutter. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass er seismografisch auch die Widersprüche seiner Existenz in der politischen Zeit sehr, sehr stark empfunden hat. Und ja, dieses menschliche Drama auch der ständigen Zurückweisung als Künstler und dass man ihn immer wieder quasi in die domestiken Rolle bringen wollte, obwohl er sich schon als Citoyen fühlte, hatte natürlich zur Folge, dass er in einem gewissen Trotz dann als Enfant terrible auftrat. Zum Beispiel trug er keine Perücke mehr, inspiriert von der Französischen Revolution, und ist also sehr bewusst mit ungekämmten Haaren aufgetreten, oft nachlässig gekleidet. Auch seine Umgangsformen ließen zu wünschen übrig. Er hat oft die Leute vor den Kopf gestoßen, auch seine Mäzen, indem er in der Sofaecke sitzen blieb, wenn jemand ihn aufforderte, doch nach einer Soiree etwas zu spielen. Oder auch sehr berühmt beim Grafen Brown, als sich jemand unterhielt, während er Klavier spielte, ist er aufgesprungen und hat gerufen, für solche Schweine spiele ich nicht. Mhm. Also dieser Reflex, auch der aggressive Reflex auf die Borniertheit der adeligen Elite, der er sich insofern überlegen fühlte, als er sich als geistige Elite betrachtete. Er war ja auch sehr belesen, auch anders als viele Komponisten vor ihm. Das hat ihn sehr beschäftigt und hat ihn auch zu vielen Provokationen dann veranlasst.
Hat ihn das behindert in seiner Karriere? Oder war es eher so, Stichwort Rockstar, dass das vielleicht gerade sein Markenzeichen ist? Hat er so diese Aura des Genialischen damit eigentlich noch verstärkt?
Also für den Wiener Adel war er ein bisschen die Trophäe, mit der man sich schmückte. Er war unberechenbar, aber man hat ihn auch irgendwo gerade deshalb, das kann man wirklich jetzt mit einem Rockstar vergleichen, auch sehr unterhaltsam gefunden. Das ist natürlich die typische adelige Nonchalance, mit der man sagt, schaut mal, wir haben hier so ein exotisches Tier, das wir vorführen. Und insofern spielte er da auch eine Rolle als Antiheld. Das hat man irgendwo auch geschätzt, auch dieses Nonkonformistische. Es hat aber zu seinem seelischen Wohlbefinden nicht unbedingt beigetragen. Und es gibt also viele, ich habe da sehr viel recherchiert, auch in zeitgenössischen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen. Er bewarf seine Köche mit faulen Eiern. Er hat sich mit seinem wichtigsten Mäzen Fürst Lichnowsky sogar einmal eine Prügelei geliefert, weil er partout nicht spielen wollte. Und das sind solche Dinge, wo eine Verzweiflung fast zum Ausdruck kommt. Er hat dann dem Lichnowsky geschrieben, was Sie sind, Fürst, sind Sie durch Zufall und Geburt. Was ich bin, bin ich nur durch mich selber. Fürsten wird es noch Tausende geben, aber einen Beethoven gibt es nur einmal. Das ist natürlich auch ein bisschen Pfeifen im Wald.
Jetzt will ich mal die beiden Herren fragen. Entspricht das, was jetzt Frau Eichel so gesagt hat über Beethoven als Mensch, so Ihrem Bild von diesem Künstler, das Sie bisher hatten? Oder müssen Sie jetzt nach dieser Sendung Beethoven anders spielen oder dirigieren?
Nee, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe einfach eine Gegenfrage an Herrn Kirschnereit. Ist es entscheidend zu wissen, was er für ein Mensch war, wenn man seine Musik spielt?
Gute Frage, ja.
Die Frage stelle ich mir auch und ich würde es eigentlich mit einem klaren Nein beantworten. Das Werk lebt für sich und natürlich ist in dem Werk, in diesem irrsinnig komplexen und mannigfaltigen Werk voller unterschiedlichster Charaktere und Strukturen und Formen und etc., das hatten wir schon alles artikuliert, da spiegelt sich natürlich die Persönlichkeit wieder, aber wie er jetzt war, ob er am Mittwoch irgendwie mit Eiern um sich geschmissen hat oder sich geprügelt hat am Samstag, ist für mich jetzt hochinteressant, klar.
Ich finde es super
spannend und sagen wir mal, vielleicht gerade auch durch diese krassen Ausführungen, liebe Frau Eichel, wird man vielleicht in seinem, bewusst oder unbewusst, in seiner Beethoven-Interpretation noch draufgängerischer. Ne, das kann ja sein,
also,
aber
ja, auf Grunde... Also der Hugo Riemann, Ihnen allen wohl bekannt, einer der wichtigsten Musikwissenschaftler des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, das Werk eines Komponisten ist nie ganz vom Menschen zu trennen. Und ich möchte jetzt mal auf die musikalische Ebene gehen. Beethoven war der Erste, der darauf bestanden hat, dass in den Drucklegungen seiner Werke jede Vortragsbezeichnung minutiös eingetragen wurde, bis hin nachher zu der Metronombezeichnung, als Mälzels Metronom erfunden war. Und da finden wir eben sehr viele Sforzati. Wir finden nebeneinander sehr leise und sehr laute Passagen. Also Brendel hat mal gesagt, bei Beethoven wird immer abwechselnd Pianissimo auf Zehenspitzen gegangen und Fortissimo gebrüllt. Und diese Kontraste haben natürlich schon auch etwas mit dem Temperament eines Menschen zu tun und mit dem Charakter.
Auf der anderen Seite ist es die Gefahr, dass man quasi die Werke autobiografisch liest. Und wenn man gerade sieht, zum Beispiel 3. Sinfonie, 4. Sinfonie, Heiligenstädter Testament, das beweist ja, dass quasi das Werk sich auch aus der persönlichen Situation loslöst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Herr Kirschnereit und ich meinen damit, wenn man an die Stücke rangeht. Reiner Charakterzug kann sein, kann aber auch aufs Glatteis führen, finde ich.
Ja, ich gebe Ihnen recht. Ich muss aber sagen, es gibt ja auch eine politische und musikhistorische Kontextualisierung. Sie haben gerade die 3. Sinfonie erwähnt. Zu der Zeit war Beethoven sehr stark von der französischen Revolutionsmusik beeinflusst und man hört es auch schon in der 1. Sinfonie, diese typischen Fanfarenfiguren. Man hört es sehr stark in der 3. Er liebte Méhul, er liebte Cherubini, die Revolutionskomponisten, die Napoleon auch bevorzugte. Er kannte die französische Musik sehr gut und hatte solche Begriffe wie Éclat terrible und Éclat triomphal, die so Leitlinien waren für das französische Komponieren jener Zeit, hat er auch sehr verinnerlicht. Und ich finde es interessant, sowohl interpretatorisch als auch für die Rezeption, so etwas zu wissen. Also das geht über das Anekdotische weit hinaus. Er hat eben zum Beispiel diese französische Revolutionsmusik sehr stark adaptiert, unter anderem auch mit einem Trauermarsch in der 12. Klaviersonate. Das sind, glaube ich, wichtige Verbindungen, die für uns das Hörerlebnis erweitern. Nicht unbedingt dominieren sollen, aber doch erweitern können.
Natürlich ist es wahnsinnig wichtig, den Kontext der Entstehung des Werkes kennenzulernen. Was passierte in der Zeit? Wie war die persönliche Situation? Wie war die Korrespondenz? Wie waren der Eindruck von Zeitzeugen etc. etc.? Das fließt alles in die Interpretation ein, aber letztendlich, sagen wir mal, unsere Hauptinformationsquelle ist zweifellos ist die Partitur. Und gerade wenn jemand so genau geschrieben hat und so penibel war wie Beethoven, ist das unglaublich spannend zu lesen. Frau Eichel, was Sie gerade sagten oder wo Sie Brendel zitierten, es ist interessant, mir persönlich jedenfalls ist bei Beethoven kein einziges Mezzopiano oder Mezzoforte bekannt. Herr Kaftan, gibt es in irgendwelchen Sinfonien
Mezzoforte? Ja, Mittelmäßigkeit für seine Sachen nicht.
Doch, Mezzoforte gibt es durchaus, aber es ist ja immer die Frage, wie liest man das? Ich wollte auch gar nicht, sagen wir mal, den Sinn von Kenntnis hier in Zweifel ziehen, sondern einfach nur auch nochmal darauf hinweisen, dass so ein Stück wie zum Beispiel die vierte Sinfonie, ja, die ja auch sowas von leicht ist, fast wie das eben gespielte Klavierstück an manchen Ecken und die biografische Situation zu der Zeit dem komplett entgegensteht. Was heißt das jetzt für mich als Künstler, das zu wissen? Ja? Heißt das, dass das Glück, was in dem Stück zum Ausdruck kommt, ein verlogenes Glück ist? Oder ist das, also das kann ja auf diese Spur führen. Oder vertraut man einfach hier dem Kunstwerk und sagt, nein, also der Künstler hat komplett seine irdische Existenz hier verlassen. Also das war eher so die Frage, die dahinter stand.
Ja, klar. Stichwort die irdische Existenz verlassen. Mir fällt gerade ein, Bach hat, glaube ich, mal gesagt, ich bin fleißig gewesen. Wer ebenso fleißig ist wie ich, wird es ebenso weit bringen können. Frau Eichel, das wäre einem Beethoven vermutlich niemals über die Lippen gegangen, oder?
Also man darf ja nicht vergessen, dass Bach auch sehr in diesem protestantischen Arbeitsethos war. Beethoven war Katholik, aber kein Praktizierender. Er hat ja auch gegen Ende seines Lebens sich sehr stark mit asiatischen Religionen beschäftigt, unter anderem mit dem Hinduismus und dem Buddhismus. Also er hatte nicht so diese Verantwortlichkeit einem Gott gegenüber, sondern eigentlich sich selbst und der Nachwelt gegenüber. Insofern, Fleiß war für ihn vielleicht gar nicht eine Leitlinie, sondern vielleicht eher das Gefühl, er muss die Zeit nutzen, um möglichst viel zu schaffen von dem, was er im Kopf hatte. Und eben wurde das schon erwähnt, auch die Vielgestaltigkeit seines Werks. Er wollte wirklich all diese Facetten zum Ausdruck bringen. Und ich möchte in dem Zusammenhang, weil wir jetzt auch oft über dieses Überwältigungspathos seiner Instrumentalmusik gesprochen haben, nochmal darauf hinweisen. Er hat ja zum Beispiel mit den Bagatellen die ganz, ganz kleine Form eigentlich neu entdeckt und hatte die zündende Idee, das hat niemand vor ihm gemacht, Zyklen zu schreiben. Also diese Bagatellenzyklen waren eine ganz neue Erfindung. Also die kleine beiläufige Form, die man dann zu einem Bund zusammenfasst. Das ist dann ja im 19. Jahrhundert mit Liederzyklen und anderen Klavierzyklen aufgenommen worden, unter anderem von Schumann und anderen. Das heißt also, er hat da auch nicht nur sozusagen diese titanischen Aspekte des Stemmens und des Kämpfens gehabt, sondern hat genau da auch eigentlich so Mikrokosmen erschaffen und auch die kleine Form zu einer neuen Qualität erhoben.
Das ist auch das Schöne an Ihrer CD, Herr Keschenreit, finde ich. Genau das, da findet sich so die ganze Palette an Klavierliteratur von Beethoven, von eben der kleinen Bagatelle über das Präludium und die Sonate. Sie hören das SWR2 Forum, der empfindsame Rebell, der neue Blick auf Beethoven mit dem Pianisten Matthias Kirschenreit, dem Dirigenten Dirk Kaftan und der Beethoven-Biografin Christine Eichel. Ja, ein rauschendes Fest sollte es werden. Dann kam die Pandemie, der große Konzertsaal. Er blieb geschlossen. Stattdessen gab es Beethoven zu Hause, leiser, vielleicht intimer, mit Livestreams oder eben aus der Konserve. Viele Menschen waren und sind vielleicht mehr denn je, auch jetzt vor Weihnachten, mit existenziellen Fragen konfrontiert, mit Krankheit, Tod, mit Alleinsein, Einsamkeit, Ungewissheit. Ich frage jetzt mal in die Runde, kann Beethovens Musik helfen, die Musik eines Johann Sebastian Bach tröstet, Mozart erleichtert, behaupte ich, Brahms erwärmt. Was, Frau Eichel, macht Beethoven?
Es ist schwierig, so etwas auf eine Formel zu bringen, aber ich würde sagen, Beethoven hat für mich eine Dimension einer besonderen Energie, die sich auf mich überträgt. Es ist auch der Möglichkeitssinn, wie Musil das später genannt hat. Also im Grunde auch aus kleinen Motivkürzeln etwas zu erschaffen, immer noch eine neue Seite an etwas zu entdecken. Also das im Grunde das Vieldimensionale. Und das ist für mich eine große innere Freiheit, die ich da auch spüre in der Musik, die so oft das Erwartbare durchkreuzt. Also die keine Entwicklungslogik mehr anerkennt, wie sie so antizipiert werden kann, wie sie gelernt ist. Und diese Freiheit ist ein, ich würde sagen, nicht ein Trost, aber sie gibt eine Energie und sie gibt auch dem eigenen Lebensgefühl, gerade in Lockdown-Zeiten, nochmal eine andere Tiefe. Und ich möchte in dem Zusammenhang übrigens auch sagen, für Beethoven war ja sowieso die Natur sehr wichtig als Inspirationsquelle. Er ist ja jeden Tag spazieren gegangen und hat da auch diese Freiheit gesucht. Und ich glaube, sein Solipsismus hat auch mit einer anderen Art von, ja, von einem visionären Blick auf die Welt zusammengehangen. Und ich glaube, diese Verbindung, der einzelne Mensch, die Natur und auch mal abseits der Gesellschaft zu stehen, das spüre ich sehr stark in seiner Musik.
Ja, es ist sicher die Energie des Aufbruchs, die Frau Eichel eben auch genannt hat, dieser Spruch Freiheit weitergehen. Als wir nach dem letzten Lockdown wieder zumindest spielen durften, da sind unsere Musikerinnen und Musiker in die Vorgärten gezogen, vor die Pflegeheime und haben in kleinen Besetzungen Beethoven gespielt. Also wir haben auch die Sinfonien arrangiert, Corona-tauglich, und sind damit quasi durch die Stadt gezogen. Und diese Unmittelbarkeit und die Wucht, die da trotz der filigranen Besetzungsstärke hier weiter rüberkam und die Menschen zu Tränen gerührt hat in dem Moment, wo wieder Live-Musik überhaupt spürbar war und dann eben im nächsten Schritt Beethovens Musik, die hat eigentlich bewiesen, dass, was Frau Eichel eben meinte, dass das eben nicht nur Theorie ist, sondern in der Praxis ganz klar von Mensch zu Mensch überspringt.
Ja, ich lausche gebannt und lieber Herr Kaftan, liebe Frau Eichel, ich kann Ihren Worten nur zustimmen. Das ist wirklich wunderbar, was Sie sagen, und ich denke, Beethoven schenkt Kraft. Also das Wort Kraft ist vielleicht so ein bisschen allzu doppeldeutig, aber ich meine in dem Sinne wirklich positive Lebensenergie. Zuversicht auch, trotz aller Verzagtheit. Und mein Gott, was hat der gerade auch, wo er spürt, dass sein Gehör schwindet, was ist das, der absolute Super-GAU für einen Komponisten? Und dieses ergreifende Heiligenstädter Testament, wo er, das hatten Sie ja auch gerade gesagt, Frau Eichel, wo er quasi der Menschheit darlegt, dass er einfach diese Mission zu erfüllen hat, auch noch Werke zu schreiben, das zu vollenden. Und ein Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also dieser Moment der Liebe, der Empathie, auch der Freiheit. Und natürlich sind wir in einer so verrückten Zeit. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen. Nichts wird so sein wie vorher. Und ich wünsche mir zutiefst, dass eben der elementare, existenzielle Wert von dieser Kultur wertgeschätzt wird und dass wir ja ihn pflegen, und das ist vielleicht explosionsartig, wie Herr Kaftan das auch sagte, dass die Leute zu Tränen gerührt und einfach erfreut sind auch. Musik macht ja auch, man ist nicht nur ergriffen, es macht auch einfach Spaß. Und es ist ein Lebenssinn. Und in dieser Zeit, wo auch so wahnsinnig viel in Frage gestellt wird und was mich persönlich auch so erschüttert, also nicht nur mich persönlich, aber dass sozusagen die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Stichwort Fake News, dass Dinge behauptet werden, die erwiesenermaßen falsch sind, aber dass Leute sich hinstellen und das trotzdem behaupten, dass, sagen wir mal, Musik auch eine reinigende Wirkung hat. Ich bin da vielleicht doch zu naiv oder noch so naiv zu glauben, dass wenn man wirklich Musik in sein Herz, in seine Seele lässt, dass das auch eine reinigende Wirkung für den Menschen hat und dass man durchaus auch Empathie gestärkt daraus hervorgeht und vielleicht dann auch ja in seinem täglichen Leben, in seinen politischen Entscheidungen, wie auch immer, die Konsequenzen daraus zieht und den Mitmenschen sieht.
Auf Ihrer CD ist übrigens ein Stück, ein Präludium in F-Moll, ein so wunderbares Stück, eben auch voller Traurigkeit, Melancholie, zugleich großer Abgeklärtheit, hat etwas Tröstendes. Und vielleicht ist das Bild jetzt ein bisschen konstruiert, aber ich fand dennoch interessant, was der Programmchef des Beethoven-Jahres, Malte Böcker, gesagt hat. Beethoven, sagt er, ist vielleicht selbst ein Vorbild für den konstruktiven Umgang mit sozialer Distanz. Er war bereits mit 30 Jahren ja schwerhörig, war gesellschaftlich oft isoliert. In keinem Jahr, sagt er, könne man sich besser mit ihm identifizieren und von ihm lernen, Frau Eichel, als in diesem Corona-Jahr?
Ich glaube, dieses Corona-Jahr hat uns bewusst gemacht, speziell während der Lockdowns, dass wir auch stillebedürftig sind. Also wir bewegen uns ja in lärmenden Environments und es wurde für viele sehr still. Ich bin das gewohnt, als Schriftstellerin auch mal tagelang, wochenlang nur am Schreibtisch mit mir selbst die Zeit zu verbringen. Aber Stille ist ja wie ein Vakuum, in das dann auch Musik strömen kann, die dann umso aufmerksamer und intensiver erlebt werden kann. Und so ist es mir auch gegangen. Und ich glaube, dass, ich weiß jetzt nicht, welcher meiner Vorredner es war, aber dass es wahr ist, dass wir im Moment auch diese Kultur, und zwar des Musikhörens und Aufnehmens, vielleicht ganz neu entdecken, auch jenseits des Konzertsaals, weil wir diese Stille plötzlich haben. Wir sind auf uns zurückgeworfen. Wir können uns nicht durch Aktivitäten ablenken. Und das wirft ja auch Fragen nach dem eigenen So-Sein auf. Und ich glaube, da spielt Beethovens Musik auch eine Rolle im Sinne nicht der Identifikation, sondern wirklich der schon erwähnten inneren Freiheit.
Wir sind leider fast schon am Schluss dieses Forums. Herr Kaftan, ich will zum Schluss doch noch mal fragen. Ein Jahr lang wurde jetzt auf den 16. bzw. 17. Dezember zugesteuert. Jetzt interessiert mich natürlich, was machen Sie denn am Mittwoch, dem mutmaßlichen Beethoven-Geburtstag?
Wir haben immer gesagt, wir möchten an diesem Abend eine Art Gegenpol zum großen Festakt am 17. schaffen. Am 17. Dezember spielt Daniel Barenboim mit dem West-Eastern Divan Orchester ein Festakt unter Anwesenheit des Bundespräsidenten in der Bonner Oper. Und wir haben gesagt, wir möchten am Abend vorher ja eine Art Festveranstaltung machen, die Bodenhaftung hat und trotzdem abhebt und auch Tiefgang beweist, eine Art Rückblick, eine Art Ausblick. Diese große Gala hat natürlich seit März quasi wöchentlich eine Umarbeitung erfahren. Im Moment gehen wir davon aus, dass es ein rein digitaler Konzertabend wird mit Gesprächsrunden, mit Beiträgen aus der freien Kulturszene, auch mit dem, was macht zum Beispiel ein Soul-Musiker, wie lässt er sich von Beethoven inspirieren. Wir möchten vorstellen, dass von uns ausgegrabene Werk, was Beethoven selber in der Hofkapelle gespielt hat als Musiker, also seine Musik, die seither zum großen Teil nicht aufgeführt wurde, sondern in einem Archiv in Modena geschlummert hat. Und so quasi eine Art von Fest mit möglichst viel Live-Charakter rüberbringen und feiern. Die Ereignisse überschlagen sich gerade. Jede Stunde bringt eine neue Meldung. Das heißt, wir werden auch bis zum letzten Moment noch fiebern, ob das dann wirklich alles so kommt, wie wir es im Moment planen.
Hm. Beethovens Geburtstag, man kennt ihn ja gar nicht genau. Wir kennen nur das Datum seiner Taufe. Das ist der Donnerstag. Man geht davon aus, dass er am Mittwoch geboren wurde. Wie heilig ist Ihnen dieser Tag? Was haben Sie sich vorgenommen?
Heilig ist er mir ganz gewiss nicht. Ich werde, glaube ich, an diesem Tag ein Glas Wein auf ihn trinken. Er war ja ein großer Verehrer des Weins. Man könnte auch sagen, ein Alkoholiker. Unter anderem ist er an Leberzirrhose gestorben. Dieses Schicksal möge mir erspart bleiben. Aber ich glaube, ich werde auch an die Dinge denken, die für mich neu waren. Zum Beispiel sein umwerfender Humor. Ich habe dieser Facette seines Seins ein ganzes Kapitel gewidmet, was natürlich auch so gar nicht zum Heros passt. Und er hat wirklich eine Fülle von Sprachwitz, auch von kleinen witzigen Einfällen, wie er seine Freunde gefoppt hat, immer auf Lager gehabt. Und diese Facetten möchte ich, glaube ich, an seinem Geburts- bzw. Tauftag ein bisschen feiern.
Vielleicht, Herr Kirchenreit, würde sich ja Beethoven am meisten geehrt fühlen, wenn man den ganzen Tag einfach seine Sonaten übt. Oder was machen Sie?
Das werde ich garantiert am 16. oder 17. Dezember nicht tun. Nein, so, denn die Zustände es zulassen, werde ich dann in Frankfurt sein und mit dem HR-Symphonieorchester eine CD aufnehmen, die so indirekt mit Beethoven zu tun hat, weil es Musik ist, die noch zu Beethovens Lebzeiten entstanden ist, sprich 1821, und zwar Karl Maria von Weber, das Konzertstück, aber auch von Johanni Pumukhummel, das große Amol-Klavierkonzert, was sehr stark auf das dritte Beethoven zurückgeht, aber trotzdem schon ganz andere Welten öffnet, dass man 1821 sich vorstellt, dass Beethoven mit der Opus 110 beschäftigt war. Das fasziniert mich. Und ich hätte nicht übel Lust, eigentlich Opus 110 noch parallel auf die CD zu packen. Aber ich glaube, das kann ich nicht alleine entscheiden. Aber er wird in meinem Herzen und hoffentlich in der Inspiration dabei sein.
So, und ganz zum Schluss, was das unglückliche Gedenkjahr angeht. Da gibt es ja einen kleinen Trost am Ende. Zwei Jahrestage sind ja gar nicht mehr so fern. Beethovens 200. Todestag 2027 und vorher der 200. Jahrestag, ich habe es nachgeguckt, der Aufführung der 9. Sinfonie 2024. Das sei auch noch gesagt, dann sprechen wir uns vielleicht wieder. Empfindsamer Rebell, der neue Blick auf Beethoven, das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Beethoven-Biografin Christina Eichel. Ihr Buch Der empfindsame Titan ist im Blessing Verlag erschienen. Mit dem Pianisten Matthias Kirschenreit. Beethoven Unknown heißt seine Hommage an den Jubilar. Und mit dem Dirigenten Dirk Kaftan. Er leitet das Beethoven-Orchester Bonn. Auch Ihnen alles Gute für die nächsten Tage. Noch mehr Beethoven gibt's in dieser Woche natürlich hier im Programm. Hinweisen will ich nur auf die Musikstundenreihe Mein Beethoven von und mit dem Schriftsteller Hans-Josef Orteil täglich ab 9.05 Uhr. Danke für diese Diskussion. Danke Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.